Vor dem Gebet möchte ich aus Psalm 20 lesen. Psalm 20. Der Herr erhöre dich am Tage der Drangsal. Es schütze dich der Name des Gottes Jakobs. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum her und leiste dir Beistand von Zion aus. Er gedenke aller deiner Speisopfer und sehe dein Brandopfer wohlgefällig an. Er gewähre dir, was dein Herz begehrt, und lasse all deine Pläne gelingen. Dann wollen wir jubeln ob deinem Heil und im Namen unseres Gottes die Fahnen entfalten. Der Herr erfülle dir all deine Wünsche. Jetzt weiß ich, der Herr hilft seinem Gesalbten. Er erhört ihn aus seinem heiligen Himmel durch die hilfreichen Taten seiner Rechten. Diese sind stark durch Wagen und jene durch Rosse. Doch wir sind stark durch den Namen des Herrn unseres Gottes. Sie stürzen nieder und fallen, doch wir stehen fest und halten uns aufrecht. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein lebendiges Wort, das du uns über Jahrtausende erhalten hast. Heute so frisch wie an dem Tage, als du es ausgesprochen oder zu der Stunde, da es niedergeschrieben wurde, nicht nur zum Gedächtnis, sondern als ein Reden Gottes für alle Zeiten an diejenigen, die du ansprechen würdest. Heute sind wir hier in dem hohen und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vor deinem Angesicht und in deiner Gegenwart versammelt. O Gott, schaue nicht nur vom Himmel herab, sondern neige den Himmel und komm in unsere Mitte. Lagre dich in der Wolken- und Feuersäule mitten unter deinem Volke, um deines Namens willen. Du hast dich Mose geoffenbart und dann dem ganzen Volk. Herr, du hast dich deinem Propheten auch in unserer Generation geoffenbart. Lass die Stunde schlagen, in der du dich deinem Volke, dass du mit starker Hand herausgeführt hast, offenbaren könntest. Wir sehnen uns danach, mehr als Wächter nach dem Morgen und als Dürstende nach Wasser und Hungernde nach Brot. Herr, du hast dieses geistliche Verlangen in uns hineingelegt. Du hast Verheißungen aus Gnaden geschenkt. Du wirst sie erfüllen, denn du stehst zu deinem Wort. Herr, ich stelle mich mitsamt denen, die wir jetzt vor deinem Angesicht versammelt sein dürfen, ganz bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes. Reinige Herz und Gedanken, Lippen und Zunge, Herr, sei du gegenwärtig. Du bist heilig und wir sollen heilig sein. Heilig ist dein Wort und geheiligt werden alle in der Wahrheit, die es hören und im Glauben aufnehmen. Treuer Gott, wir haben den Ernst der Stunde erkannt und bitten dich, lass uns nicht zu denen gehören, die betrogen sind an dem Tage, wenn du kommst. Herr, rede mit uns wie nie zuvor. Schlage mit dem Hammer deines Wortes und mit dem Schwert deines Geistes und lass es wie ein Feuer sein, das alles verzehrt. Herr, wir möchten nicht länger unmündige Kinder bleiben, mit denen du nichts als Kummer und Sorge hast. Wir möchten zu gehorsamen Söhnen und Töchtern heranwachsen in das Mannesalter Jesu Christi. Mach aus uns Menschen, denen du etwas anvertrauen kannst. Menschen, auf die du dich verlassen könntest. Mein Gott, ich weiß, es ist ein schweres Gebet und eine große Bitte, denn wo wäre ein Mensch, dem du trauen, ein Sterblicher, auf den du dich verlassen könntest. Aber wir verlassen uns auf dich, den Allmächtigen, den Unsterblichen, Unveränderlichen, ewigen Gott. Wirke das in uns, was du selber vorfinden möchtest an dem Tage deiner Wiederkunft. Und lass heute dein Wort ergehen. Nimm mich, o Herr. Ich möchte beten wie dein Knecht und Prophet. Stelle mich zur Seite, damit niemand gesehen und gehört wird als Jesus allein. Herr, überschatte uns mit der Herrlichkeitswolke und führe uns auf den Berg Tabor, auf den Verklärungsberg, wo wir dich schauen dürfen in deiner Herrlichkeit. Nimm alles Störende hinweg und schaff eine himmlische Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst und auch wir zu unserem Recht kommen aus Gnaden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lob und Dank sei dem Herrn. Ich musste daran denken, an den Chorus. Am anderen Ufer, da gibt es kein Leid. Am anderen Ufer, da herrscht nur Freud. Am anderen Ufer, da weint niemand mehr. Am anderen Ufer, da ist unser Herr. Und wenn wir über das große Vorrecht nachdenken, dass wir dort eine Heimat haben, ein ewiges Zuhause, dann vermögen wir über alle Trübsale und Nöte hinwegzuschauen, unsere Häupter und Herzen zu erheben und wissen, dass unser Herr, der uns erlöst hat, hingegangen ist, uns die Stätte zu bereiten und dass er wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen, damit wir da sind, wo er ist. Gelobt sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Bald wird der ew'ge Morgen tagen und die Zeit wird nicht mehr sein. Nun wollen wir in eine kurze Wortbetrachtung hineingehen und ich möchte fragen, ob es euch nicht stört, wenn ich mein Jacket ausziehe. Darf ich das? Herzlichen Dank. Denn es ist doch ein wenig wärmer hier, als es dort ist, wo ihr seid. Lob und Dank sei unserem Gott. Lasst uns gemeinsam 2. Samuel 24 aufschlagen und dort unsere Wortbetrachtung beginnen. 2. Samuel 24, hier lesen wir von Vers 15, vielleicht schon Vers 14. Da sagte David zu Gad, mir ist sehr bange. Wir wollen aber lieber in die Hand des Herrn fallen, denn sein Erbarmen ist groß, aber in die Hand von Menschen möchte ich nicht fallen. Dann von Vers 19. An jenem Tage kam dann Gad zu David und sagte zu ihm, gehe hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Arna. Da begab sich David nach der Aufforderung Gads, dem Befehl des Herrn gehorsam hinauf. Als nun Arba von oben her ausschaute und den König mit seinen Dienern auf sich zukommen sah, trat er hinaus und verneigte sich vor David mit dem Angesicht bis zur Erde. Hierauf fragte Arba, warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? David antwortete, um die Tenne von dir zu kaufen. Ich will hier dem Herrn einen Altar errichten, damit dem Sterben unter dem Volk Einhalt getan wird. Soweit dieses teure und kostbare Gotteswort. Ihr wisst, David hatte das Volk zählen lassen, und Gott war sehr betrübt und auch erzürnt darüber. Und es ist ein Sterben unter das Volk gekommen. Und der Prophet Gad hat dann zu David im Namen des Herrn gesprochen. Was mir auffällt, sind zwei Dinge. Erstens, dass er die Tenne gekauft hat. Und zweitens, dass er daselbst den Altar aufrichten wollte, um dem Sterben unter dem Volk Einhalt zu gebieten um Gott zu versöhnen. David hat keine Weide gekauft. Er hat die Stätte, die Tenne gekauft. Ihr wisst ja, was auf der Tenne getan wird. Auf der Tenne wird der Weizen gedroschen. Als Gideon damit beschäftigt war, den Weizen auf der Tenne zu dreschen, kam ein Engel des Herrn zu ihm. Unser Herr hat angekündigt, oder Johannes von ihm, er wird seine Tenne gründlich reinigen. Hier war ein Sterben durch den Ungehorsam eines Mannes über das Volk Gottes gekommen. Und trotzdem hat Gott in seiner Gnade und in seinem Erbarmen eine prophetische Weisung gegeben, damit Versöhnung geschaffen und dem Sterben Einhalt gebieten oder geboten werden konnte. Als ich das heute las, hat es mich tief und innigst berührt. Jedes Wort in der Bibel, jeder Zusammenhang, alles, was im Namen des Herrn und im Auftrage Gottes geschah, hat ja eine Bedeutung. Und alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, zur Ermahnung und zur Auferbauung, damit der Mensch Gottes vollkommen werde. Wir gehen jetzt direkt über zur Bergpredigt. Und ich meine, wir haben so viel über die Geheimnisse Gottes gesprochen und darüber gehört. Und vielleicht unseren persönlichen Teil ein wenig vernachlässigt. Es ist an der Zeit, dass wir dahin kommen, wo Gott uns hinhaben möchte, jeder persönlich und wir alle gemeinsam, damit er das Wort, das wir gehört haben, auch zur Erfüllung bringen kann. Natürlich ist uns die Bergpredigt fast auswendig bekannt. Hier spricht der Herr in Matthäus 5 von Vers 3: Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig sind die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich ererben. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig seid ihr, wenn man euch um meines Namens willen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freuet euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Ich werde nicht das 5., 6. und 7. Kapitel lesen, denn das sind die 3 Kapitel von der Bergpredigt. Am Ende des siebenten Kapitels steht, ich lese die beiden letzten Verse, Matthäus 7, 28 und 29, als Jesus diese Rede beendet hatte, waren die Volksscharen über seine Lehre ganz betroffen, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Jetzt werden wir sehen, ob das Wort Gottes uns heute so viel zu sagen haben wird, wie es den Menschen damals zu sagen hatte. Ob wir am Ende der Betrachtung dessen, was der Herr damals gesagt hat, ganz betroffen sein werden, ob wir da Dinge gehört und überwältigt worden sind, so dass wir am Schluss sagen können, wahrlich, er hat mit göttlicher Vollmacht gesprochen. Damit meine ich wirklich den Herrn, weil ich ja nur lese, was er gesagt hat. Über dieses hinaus lässt er uns wissen und sagt in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. In Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. In Vers 17, denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird vom Gesetz nicht ein einziges Jota oder ein Strichlein vergehen, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Wer also eines von diesen Geboten und wäre es das Geringste auflöst und die Menschen demgemäß lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich heißen. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß im Himmelreich heißen. Denn ich sage euch, wenn es mit eurer Gerechtigkeit nicht weit besser bestellt ist als bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, so werdet ihr nimmermehr ins Himmelreich eingehen. Wir wissen, dass unser Herr den Menschen die Wahrheit ins Gesicht gesagt hat. Und das, um zu helfen. Wenn das unser Motiv ist, mit jedem, mit dem wir sprechen, dass wir helfen möchten, dann werden wir Gottes Wort in rechter Weise anwenden, nämlich so, wie Gott es angewandt haben möchte. Jeder Mensch, dem Gott geholfen hat, dessen Verlangen wird sein, anderen zu helfen, wem Gott gedient hat, der möchte auch anderen dienen. Und dazu sind wir heute Nachmittag auf dich selbst und auf die ganze Herde, über welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Wir sollen einander ermahnen, einander helfen, Priesterdienst füreinander vor dem Gnadenthron unseres Gottes tun. Wir müssen sogar, wie die Heilige Schrift, wie unser Herr es im Matthäus-Evangelium sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann gehe hin und ermahne ihn. Es gibt gewisse Dinge, die wir vielleicht ungern tun, aber zu denen wir verpflichtet sind von Gott aus, dass wir sie tun. Es ist ja nicht alles eine große oder grobe Sünde. Es steht sogar geschrieben, dass ungehorsam wie die Sünde der Zauberei ist. Es steht geschrieben, jede Ungerechtigkeit und jede Untugend ist Sünde. Es braucht nicht ein großes Verbrechen zu sein. Es können die kleinen Füchse sein, die den Weinberg des Herrn verderben. Und es kann passieren, und ich möchte ein Beispiel nehmen, das ja knapp eine Stunde zurückliegt. Ich kam hier in den Saal, und als ich mich hier gesetzt hatte, nahm ich meinen Taschenspiegel heraus und schaute hinein und stellte fest, dass ich mich beim Rasieren durchgeschnitten habe und das Blut hier heruntergelaufen war, und damit bin ich nun stundenlang herumgelaufen und kein Mensch hat mir etwas gesagt. In meinem Herzen dachte ich, Herr, willst du mir dadurch eine Lektion erteilen? Ich neige dazu, denen, die mich gesehen haben, ihnen zu sagen, ihr habt mich nicht innig und heiß mit göttlicher Liebe geliebt. Sonst hättet ihr mir gesagt, Bruder Frank, vielleicht schaust mal eben in den Spiegel. Wie dankbar wäre ich dafür gewesen? Jetzt bin ich so herumgelaufen und die Leute, die mich sahen, müssen ja bei sich selber denken, dieser Mann ist ungepflegt, er ist ein wenig unanständig, sonst hätte er doch auf sich Acht gegeben. Lasst mich dieses Beispiel, das doch jetzt gerade an mir leibhaftig hier so geschehen ist, auf das Geistliche übertragen. Wir tun einander keinen Dienst, wenn wir uns so gehen lassen, wie wir gehen. Wir tun einander nur dann einen Dienst, wenn wir uns in Liebe sagen können, mein Bruder, schau doch bitte in den Spiegel und schlage ihn Kapitel so und so, Vers so und so auf. Vielleicht will Gott mit dir reden. Wenn wir das in wirklicher Liebe tun, um zu helfen. Und hier ist ein Punkt, den ich heute betonen möchte. Wenn wir damit rechnen, dass die Wiederkunft des Herrn nahe rückt, müssen wir auch damit einverstanden sein, die göttlichen Spielregeln einzuhalten und das zu tun, was der Herr uns geboten hat, nämlich einander mit der Gabe zu dienen, die Gott uns gegeben hat. An einer Stelle schreibt Paulus an die Römer sogar, wem die Gabe des Gemeindedienstes zuteil geworden ist, der betätige sich also, und wem die Gabe des Ermahnens gegeben worden ist, der betätige sich mit der Ermahnung. Ihr Lieben, hier wollen wir uns ganz praktische Hinweise aus dem Munde unseres Herrn und Heilandes geben lassen, weil wir ja vor ihm bestehen möchten. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen und niemand anders. Und dieses reine Herz, die reine Gesinnung, das göttliche Wesen, die göttliche Natur Jesu Christi muss über alles Irdische und alles Menschliche triumphieren und das Göttliche muss das Menschliche beherrschen und unter die Kontrolle bekommen. Dazu ist aber notwendig, dass wir von jetzt ab radikal, ohne Rücksicht auf Verluste, uns an die biblische Ordnung halten. Und ich ermahne mich und uns alle mit dem Wort des Herrn. Er hat gesagt, siehst du deinen Bruder sündigen, gehe hin zu ihm. Nicht gehe zu Müller, Meier, Schulze, sondern gehe zu ihm. Gehe also dorthin, wohin gegangen werden muss. Rede mit dem, dem geholfen werden soll, und lass dir die richtigen Worte und den richtigen Ton für die Worte schenken, damit die Ermahnung Frucht bringen kann. Es ist ein großes Übel unter der Sonne, und das habe ich seit über 30 Jahren beobachtet in den Kreisen der Gläubigen, dass man nicht zu den Betroffenen, sondern zu vielen anderen geht, um über den Betroffenen zu sprechen. Ist dem Betroffenen dadurch geholfen, dass wir über ihn sprechen? Und er schlimmstenfalls oder bestenfalls noch irgendwann davon erfährt? Nein und nochmals nein. Unser Herr sagte, gehe hin zu ihm und sprich und ermahne ihn. Das ist der Weg. Wenn es dann nicht geht, nehmen wir einen Bruder dazu, und wenn es dann nicht geht, sagen wir es der Gemeinde. Lasst uns von heute ab, ihr Lieben, es ist Zubereitungszeit. Zubereitungszeit für die letzte und größte Aufgabe, die Gott der Gemeinde gestellt hat, seit Gründung an jenem Pfingsttage, und weil es jetzt am Schluss um das Größte und Gewaltigste geht, müssen wir uns die göttliche Ermahnung und alle Hinweise und Zurechtweisungen zu Herzen nehmen, um von Gott aus in die Lage versetzt zu werden, einander zu dienen und in seinem Dienst zu stehen. Alles andere mag in den Denominationen so weitergehen, aber wir dürfen diese Sache nicht mit hinüberbringen und sie weiter praktizieren, sondern müssen uns als Söhne und Töchter Gottes in dieser Zeit erweisen. In Matthäus 5, 21 steht, ihr dagegen habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich dagegen sage euch, wer seinem Bruder auch nur zürnt, der soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder Dummkopf sagt, soll dem Hohen Rat verfallen sein. Und wer du Narr zu ihm sagt, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wir haben manchmal Worte in unserem Vokabular. Wir gehen damit um, wie man früher zu sagen pflegte, wie der Pfaffe mit dem Sonntag. Und dann meinen wir immer noch, die Sache sei in Ordnung. Nein, wir müssen zu der Lehre Christi zurückkehren. Und das, was er sagt, muss eine solch gewaltige Wirkung auf uns haben, wie es damals bei denen war, die ihm zugehört haben. Und sie sprachen, dieser Mann, der lehrt ja ganz anders als die Schriftgelehrten. Er lehrt mit Vollmacht. In dem, was er sagte, war göttliche Vollmacht, göttliche Weisung, göttliche Hilfe. Es war alles da. Gott wird uns auch die Gnade schenken. Dessen bin ich mir bewusst. Er wird uns helfen, weil wir selber hilflos sind. Aber eines habe ich festgestellt. Gegen unseren Willen wird Gott nichts tun können. Wir müssen unseren Willen in seinen Willen hineinfügen und legen. Und da liegt das große Geheimnis. Als unser Herr dem reichen Mann war, oder dem Jüngling damals sagte, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deinem Denken lieben. Sogar mit all deinem Denken. Wenn wir Gott mit unserem Denken lieben wollen, dann müssen wir so denken, wie er gedacht hat, nämlich in den Schranken seines Wortes müssen wir dann denken, damit wir uns seinem Willen unterordnen können und Ja dazu sagen. Unser Fleisch wird sich bis zum Tode dagegen sträuben. Aber gerade darin liegt der Beweis, dass wir noch nicht gestorben sind, wenn wir uns dagegen sträuben. Und hier kommen wir zu dem Punkt, als nämlich Paulus ausrufen konnte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Die Kreuzigung hatte für ihn stattgefunden. Sein Wille war durchkreuzt. Der Herr war ihm begegnet. Es begann ein neuer Weg, ein neues Leben. Es war alles neu geworden. Es war keine Sträubung im Inneren. Und ich muss mir, Ewald Frank, heute Nachmittag sagen, du hast dich manchmal gesträubt, dich unter die gewaltige Hand Gottes zu beugen und hast gemeint, damit durchzukommen. Und Gott wird keinen mehr durchgehen lassen. Wir haben uns vom ersten bis zum letzten unter die gewaltige Hand unseres Gottes zu beugen. Einen anderen Weg, das Ziel zu erreichen, gibt es nicht. Und wenn Gott dieses Wollen in uns hineingelegt hat, dann wird er auch Gnade und Kraft schenken, es zu vollbringen. Wenn wir nur von Herzen Ja sagen können zu ihm. Es sind hier viele Aussprüche, die der Herr in dieser Predigt hier gemacht hat. Ihr könnt sie ja alle lesen. Er sagt hier zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 38, ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich dagegen sage euch, ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten, sondern wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Und wer mit dir in einen Rechtsstreit anfangen und dir den Rock nehmen will, dem überlass auch den Mantel. Und wer dich zu einer Reise Weges nötigt, mit dem gehe zwei. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich dagegen sage euch, liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger, damit ihr euch als Söhne eures himmlischen Vaters erweist. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Verdienst habt ihr da? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Freunde grüßt, was tut ihr da besonders? Tun das nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. In dieser Bergpredigt, das ist die längste Predigt, die unser Herr gehalten und die aufgezeichnet wurde. In dieser Predigt hat er die Vollkommenheit betont. Und wir sehen, welche Voraussetzungen und Anforderungen gestellt werden. Selbst im praktischen Glaubensleben müssen gewisse Dinge unter Beweis gestellt werden, damit wir uns als Kinder Gottes in der Tat erweisen. Vieles könnte hier noch vorgelesen werden. Ich möchte aber direkt zu dem Hauptwort gehen, das mich eigentlich sehr, sehr beschäftigt. Und ich das tue, lese ich nur noch ganz schnell 2. Korinther 6, die letzten Verse, und dann gehen wir zu Epheser Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 6 von Vers 16. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen, und ich will euch Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Dieses Wort wird an die Herausgerufenen, ihr, mein Volk, kommet heraus. Und an die Herausgerufenen ergeht diese Ermahnung, an sie ist dieses Wort gerichtet, und wir bilden den Tempel des lebendigen Gottes, und Gott will unter uns wohnen und wandeln. Und wir möchten ihm dazu zur Verfügung stehen. Koste, was es koste, damit er zu seinem Recht auf Erden kommen kann. Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hosea 2,1 wohl, die ihr nicht mein Volk waret, werdet Söhne Gottes genannt werden. Hier ist ein Ruf an die Auserwählten aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Es überrascht mich und uns alle, dass die Apostel zum großen Teil noch heftige Ermahnungen an die Auserwählten und Geliebten ergehen lassen mussten. Noch sind wir alle auf Erden. Noch brauchen wir die Hilfe Gottes. Noch brauchen wir einander. Und noch niemand von denen, die hier sitzen, können schon sagen, ich habe das Ziel erreicht. Aber wir kommen ja zusammen, um uns zu ermahnen und aufzuerbauen. Lasst mich aus Epheser Kapitel 4 die letzten Verse lesen. Zunächst sowieso könnte man schon mit Vers 2 beginnen. Es heißt hier, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Dann in Vers 12, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Und dann Vers 15, vielmehr sollen wir die Wahrheit übend in Liebe in allen Stücken in ihn hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jeden einzelnen Teiles entspricht. Das Wachstum des Leibes zu einem Aufbau in oder zu eigenem Aufbau in Liebe. Hier werden die gläubig gewordenen in ihrer Zusammengehörigkeit, in ihrem Aufbau, in ihrem Aufgabenbereich gezeigt. Gott hat in die Gemeinde gesetzt Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Gott hat Gnadengaben geschenkt. Gott hat sein Wort aus Gnaden geoffenbart. Wir wissen, es ist nur ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und dennoch sind alle diese Ermahnungen notwendig. Es ist ein geistliches Wachstum, wie alles Irdische, das Leben in sich trägt, einem Wachstum übergeben wurde, so ist alles, was geistliches Leben aus Gott empfangen hat, ganz übernatürlich dem geistlichen Wachstum übertragen. Es kann unmöglich etwas Geistliches geben, das aus Gott kommt, das Leben in sich hat und das nicht vom Wachstum ergriffen sein könnte. Dieses Pult, dieses Mikrofon und alles, was tot ist, das hat kein Wachstum. Aber das kleinste Grashalm hat ein Leben in sich. Und da, wo Leben ist, da ist Wachstum. Da, wo göttliches, geistliches Leben in deiner und meiner Seele ist, da ist göttliches und geistliches Wachstum in deinem und meinem Glaubensleben. Und wenn wir alle Zurückgebliebene sind, dann ist Gott über uns sehr, sehr traurig. Ich möchte hier keinen naiven oder irdischen Vergleich ziehen, aber ihr wisst, wie traurig es ist, wenn Menschenkinder in diese Welt geboren werden, die einen Schaden haben und die nicht die Entwicklung mitmachen. Ihr Lieben, solche Gotteskinder wollen wir um keinen Preis sein. Wer nämlich im Wachstum zurückbleibt, der wird einmal zurückgeblieben sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um die Seinen zu holen. Und Paulus schreibt, auf dass sich bei keinem von euch herausstelle, dass er hinter der Gnade Gottes zurückgeblieben ist. Lasst uns nicht geistlich Zurückgebliebene sein in unserem jetzigen Wachstum und in unserer Entwicklung. Denn wenn wir jetzt geistlich zurückbleiben und nicht an dem vollen Wachstum Anteil haben, werden wir eines Tages zu den Zurückgebliebenen zählen. Und das wollen wir nicht. Ich glaube, dass Gott uns eine gewaltige Botschaft gegeben hat und dass Gottes Wort ein lebendig machendes Wort ist. Oft genug haben wir es gesagt, an dem lebendigen Leibe Jesu Christi gibt es keine toten Glieder. Es gibt tote Mitglieder in toten Gemeinden, aber es gibt lebendige Glieder am Leibe Jesu Christi. Und jetzt kommen wir doch zu dieser direkten Frage, ob göttliches Leben durch uns, die wir aus Gnaden uns als Glieder seines Leibes bezeichnen, ob göttliches Auferstehungsleben durch uns hier strömen kann. Nicht aus dir und nicht aus mir, sondern aus Gott. Aber durch den Glauben öffnen wir den Kanal, damit der Segen Gottes fließen kann. Und ich meine, dass Bruder Branham uns da ein außergewöhnliches Vorbild und Beispiel war. Gott hat durch ihn die Auferstehungskraft in mächtiger Weise wirksam sein lassen können. Und wir stehen vor dem Angesicht Gottes und werden dieser Sache in naher Zukunft begegnen müssen und begreifen, dass Gott eine herausgerufene Gemeinde hat, die sich abgesondert und die der Herrschaft des Heiligen Geistes unterstellt wurde, an der sich kein Ungehorsam und keine Zauberei und nichts mehr befindet, sondern ein völliger Gehorsam unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass Gottes Kraft durch uns hier strömen und fließen kann. Selbst diese Entscheidung und diesen Willen muss Gott in uns hineinlegen. Und wenn Gott ihn in dein Herz hineinlegt, dann fange an zu jubeln und zu jauchzen. Ich habe in den vergangenen Tagen etwas Wunderbares erlebt. Und ich sage euch, es ist nicht so einfach, den eigenen Willen in den Willen Gottes hineinzulegen. Für einen Preußen schon ganz und gar nicht. Aber durch die Gnade Gottes, der ja alles in allem zu tun vermag, der die Starken zur Beute nimmt und die Widerspenstigen zum Raube und sich alles unterordnet, was sich selber nicht unterordnen kann. Und dann wird er seinen Weg haben und sein Ziel aus Gnaden erreichen können. Für mich haben die beiden Reisen im Juli und August nicht nur das eine bedeutet, dass ich Tausende gesehen habe, dass ich das Vorrecht hatte, zu einer ganzen Nation wieder über Fernsehen und Radio zu sprechen, zu Millionen an einem Tage. Das alles ist in dem Moment, als Gott mir klar machte, worum es jetzt wirklich geht, sozusagen nur noch nebensächlich gewesen. Gott sucht dich und Gott sucht mich, damit er uns da hinbekommen kann, als eine göttliche Einheit zusammenfügen, die wir im Gleichschritt als ein Herz und eine Seele göttlich abgestimmt, nicht auf mich und auf dich, sondern gemäß dem Worte Gottes bereit sind, vorwärts zu gehen, und das um jeden Preis. Und da gibt es ein Psalmwort, das heißt, wohl dem, der sich selbst zum Schaden schwört und es doch hält. Wenn es zu deinem Schaden irdisch sein sollte, aber dem Reiche Gottes einen Vorteil bringt, dann verzichte auf das, was dir Gewinn sein oder bedeuten könnte. Und lass Christus dein Gewinn sein, dass wir mit Paulus von Herzen sagen könnten, was mir vorher Gewinn war, das habe ich jetzt als Schaden erachtet und achte es als Kot, um der großen Barmherzigkeit Gottes willen, die ihm zuteil geworden ist. Ich habe fast diesen Punkt erreicht, mit der Hilfe Gottes, um Kot, Kot zu heißen, und Welt, Welt, und Sünde, Sünde, und Ungehorsam, Ungehorsam, dass die Dinge vom Licht oder getroffen und dann geschieden werden. Ihr wisst, Gut und Böse, Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis, diese Dinge können manchmal ganz nahe beieinander liegen. Als ich das Wort aus dem letzten Kapitel des 2. Samuel las, dass David auf der Tenne einen Altar dem allmächtigen Gott aufrichten wollte, da drang etwas in meine Seele. Und ich dachte bei mir selber, Herr, dies ist jetzt wohl die Erntezeit. Der Weizen wird eingebracht und der Herr will seine Tenne gründlich reinigen, damit der Weizen dort hingebracht werden kann. Nicht nur, dass man draufdrischt, sondern dass ein Altar aufgerichtet wird auf der Tenne. Jeder kann dreschen, jeder kann den Dreschflügel nehmen. Und manche, die älter sind als ich oder auch vielleicht jünger, sie wissen, was es bedeutet hat, wenn man im Dreivierteltakt so Flachs oder irgendetwas mit dem Dreschflügel so schön gedroschen hat. Aber dieser Mann Gottes, ihm hat der Herr nicht gesagt, nimm jetzt den Dreschflügel oder Flügel und begib dich dann auf die Tenne und dann dresch los, sondern kaufe den Acker, auf dem die Tenne sich befindet, und baue da selbst einen Altar. Ihr Lieben, das Ackerfeld unseres Gottes befindet sich da, wo der Herr, oder für diejenigen, für die der Herr den Preis bezahlt hat. Auf Golgatha ist der göttliche Altar aufgerichtet worden. Und es gibt kein Ernten des Weizens ohne das Aufrichten des göttlichen Altars. Da kam mir ein Gedanke von dem Propheten Elia, denn es steht ja geschrieben, dass der Herr den Propheten Elia vor dem großen und schrecklichen Tag senden wird. Elia sammelte die 12 Steine entsprechend der Zahl der Stämme Israels und baute den Altar des Herrn, des Gottes Israels, der niedergerissen war, wieder auf. Der Dienst Bruder Brenhams hätte seine Wirkung verfehlt, wenn nicht der göttliche Altar in der Gemeinde aufgebaut und die Lehre der 12 Apostel neu auf den Leuchter gestellt und dass wir als Kinder Gottes bereit sind, uns selber auf diesen Altar zu legen. Ich sage euch, es ist viel einfacher, einen Ochsen bei den Hörnern zu schnappen, ihn zu töten und auf den Altar zu legen, als dass wir selber unsere Hände binden lassen und auf den Altar gelegt werden. Aber die Zeit ist gekommen, und unser Herr sagte zu Petrus, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und bist hingegangen, wohin du gehen wolltest. Wenn du aber älter bist, wird dich ein anderer gürten, und du wirst nicht mehr gehen können, wohin du gehen willst. Die Zeit ist für mich und für dich gekommen. Dein und mein Weg ist zu Ende. Der Weg unseres Gottes tut sich vor uns auf, und wir sehen eine offene Tür, durch die wir hineingehen. Ich möchte einfach, dass wir nicht nur eine göttliche Botschaft weltweit getragen haben. Ich möchte den Tag miterleben, wo dieser göttliche Altar auf der Tenne, wo der Weizen eingebracht wird, aufgerichtet wird, um dass alle Gotteskinder erkennen, dass es nur um Golgathas Willen geschehen ist, dass wir aus Gnaden gerettet wurden und nicht Unkraut, sondern Weizen sein dürfen. Ich betone, der Mann hat nicht irgendein Stück Wiese gekauft oder irgendeinen Obstgarten oder einen Weinberg, sondern er hat den Acker gekauft, auf dem die Tenne sich befand. Und auf der Tenne wird der Weizen gedroschen. Der Mann hat getan, was wir tun würden, tun müssen und was sich vor unseren Augen erfüllt. Nicht nur Weizenfeld, nicht nur Tenne, Aufrichtung des göttlichen Altars auf dem Felde, das Gott erkoren hat, um da selbst seine Ernte einzubringen. Und im Namen des Herrn wird eine große Ernte eingebracht werden, sofern bei Gott sichtbar geworden ist, dass wir die nicht nur eine Tenne haben und dreschen, sondern dass ein Altar aufgerichtet wurde. Ihr Lieben, vor einem Altar müssen wir alle, oder vor dem Altar des Herrn, müssen wir alle anbetend unsere Augen niederschlagen und sagen, Herr, du hast dich für mich schlagen lassen, du hast den Preis bezahlt, du hast mich erlöst, ich bin dein, nimm mich hin. Ihr Lieben, Furcht Gottes muss in die Gemeinde zurückkommen. Alle Zungen müssen vom göttlichen Feuer durchdrungen werden. Alle Herzen gereinigt, alle Sinne, und es muss in das tiefste Innere unserer Seele dringen. Und wir müssen der göttlichen Natur teilhaftig werden, wie wir irdisch der menschlichen Natur des gefallenen Adams teilhaftig geworden sind, ohne unser Hinzutun durch die natürliche Geburt. So werden wir durch die Wiedergeburt der göttlichen Natur Jesu Christi teilhaftig. Denn er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Nun magt oder mögt ihr sagen, wie soll das alles geschehen? Heiliger Geist wird über uns kommen und die Kraft des Höchsten uns überschatten. Und das, was in uns geboren wird, ist ja Sohn oder Tochter Gottes, ist etwas Göttliches nach dem Bilde Jesu Christi. Noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden, bald aber wird es offenbar werden. Möge Gott diese Wortbetrachtung an uns segnen. Mögen wir begreifen, dass das Sterben aufhörte, als dieser Acker mit der Tenne gekauft und der Altar aufgerichtet wurde, gemäß der Weisung Gottes durch den Propheten Gad an David. Und wir glauben, dass Gott eine prophetische Botschaft an uns gerichtet hat, um alles wiederherzustellen, aufzubauen und in den rechten Stand zu bringen. Suchen wir von jetzt ab keine Entschuldigung mehr für menschliches Versagen. Verurteilen wir es, wie Gott es verurteilt. Nennen wir es, wie Gott es nennt. Und sagen wir, Herr, nimm uns ganz hin und mach uns zu Überwindern, zu wahrhaftigen Gotteskindern. Ich wollte das Wort noch lesen am Ende des Epheserbriefes. Im 4. Kapitel steht, der Lügner lüge nicht mehr und, da wird ja alles aufgezählt. Aber ich meine, die Zeit ist jetzt fortgeschritten. Aber weil ich gerade noch dran erinnert werde, lasst es mich vorlesen, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Also, wer gelogen hat, der lüge nicht mehr. Wer aus der Wahrheit ist, der rede die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Und wer aus Gott geboren ist, der hat den Geist der Wahrheit empfangen und wird von der Wahrheit durchdrungen. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wir sind ja untereinander Glieder. Zürnet und sündiget nicht, lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Und gebt dem Verleumder keinen Raum. Das ist an uns adressiert. Ephesus war doch die hervorragende Gemeinde, die Paulus, was den Gebrauch der Gaben betraf, überhaupt nicht tadeln brauchte. Er sprach von der Auserwählung, Vorherbestimmung, von all diesen großen und tiefen göttlichen Wahrheiten. Dann aber lässt er den Hammer runter und ermahnt gerade diejenigen, die er vorher angesprochen hat. Der Dieb stehle fortan nicht mehr, sondern arbeite vielmehr angestrengt und erwerbe mit seinen Händen Arbeit das Gute, damit er imstande ist, die Notleidenden zu unterstützen. Alles ist in diesem Register hier aufgezählt und aufgeführt. Lasst keine hässliche oder unanständige Rede aus eurem Munde hervorgehen, sondern nur eine solche, die da, wo es Not tut, zur Erbauung dient, damit sie den Hörern Segen bringe. Oh, wenn alle nur das reden würden, was den Zuhörern Segen bringt, dann würden 95% schweigen. Und wenn diese 5%, die wirklich etwas zu sagen haben, reden würden, dann könnten auch die nächsten 95 mitgesegnet werden. Weiter heißt es, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt worden seid. Sogar Menschen, die versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, werden in das Licht Gottes so hineingerückt. Das ist klarer als jede Röntgenaufnahme. Manchmal muss man zweimal röntgen, ehe man's einmal richtig sieht. Aber bei Gott, wenn wir da so hineingefügt werden und vom göttlichen Licht getroffen, dann geht in Erfüllung. In seinem Licht sehen wir das Licht. Hat Gott in dir und in mir die Bereitschaft wirken können, uns ihm zur Verfügung zu stellen, um jeden Preis, koste, was es koste. Und dann wird er zu seinem Recht aus Gnaden kommen. Möge sein Segen auf uns allen ruhen. In Jesu Namen. Amen.